Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Es ist Sonntag, 9 Uhr morgen und wir nehmen einen Podcast auf. Ich glaube, wir haben noch nie so spontan und so früh einen Podcast aufgezeichnet. Also wenn wir ehrlich sind, dann nehmen wir ja meistens die Podcasts an einem Freitag, Samstag auf und die werden dann zum Sonntag hin veröffentlicht. Das liegt einfach daran, dass man technisch live einen Podcast immer schwierig aufzeichnen kann. Aber heute nehmen wir einen Podcast wirklich 2 Stunden, 1 Stunde vorher auf, bis er vermutlich dann online geht. Wie wir das hinbekommen werden, ich weiß es noch nicht. Aber hallo Thomas.
Ja gut, es wird eine technische Leistung von dir und deinen Freunden sein.
Das wird, das wird ein bisschen wie ein Marathon, weißt du? Sonst sind wir immer so gejoggt, vielleicht 1-2 Kilometer und jetzt laufen wir direkt mal einen Marathon.
Aus der Produktion direkt in die Öffentlichkeit. Ja, wir wollten ja heute eigentlich drüber reden, über so Sachen wie den Witz von Christian Lindner oder den Spruch von Friedrich Merz oder wie die Sandra Luft von den Linken. Also da, wo die so Sprüche klopfen, wo eigentlich viele Menschen sagen, nee, das passt mir überhaupt nicht.
Ja.
Ist es ein Thema, das dich interessiert?
Total. Also gerade Sexismus, habe ich das Gefühl, ist ein Thema, was in Deutschland auch immer wieder so ein bisschen sehr stark unter den Teppich gekehrt wird, weil es ja oft auch heißt, in den westlichen Ländern und vor allem in Deutschland würden wir ja mit Sexismus gar nicht mehr wirklich zu tun haben oder auch nicht mehr kämpfen müssen, weil ja Frauen gleichgestellt seien, genauso wie Männer, was aber eben einfach gar nicht der Fall ist. Also gerade wenn man mal mit Frauen spricht, auch über ihre Erfahrungen mit Männern und was ich mir da alles schon anhören musste, das ist einfach nur widerlich. Und dann gerade Menschen, die in so hohen Positionen stehen, beziehungsweise die halt öffentlich eine so hohe Reichweite haben, dass die weiterhin, wie gesagt, oft auch so etwas ältere Männer dann so, ja, so Herrenwitze, nennt man das ja so, aber so wirklich miesen sexistischen Humor immer wieder bringen. Weiß ich nicht, finde ich.
Wo eigentlich nur wo nur Männer drüber lachen können oder schmunzeln können.
Ja, aber auch, also zum Beispiel, ich bin ja auch ein Mann, ich finde es nicht lustig. Also ich finde ganz viele Sachen lustig und ich lache sehr gerne, aber sowas, weiß ich nicht, ist nicht so mein.
Ja, deswegen heißt es ja Altherrenwitz. Es finden eigentlich nur noch eine bestimmte Gruppe von Männern, finden so einen Witz, wie ihn Christian Lindner gemacht hat, für einigermaßen anregend und humorvoll. Die anderen rümpfen eigentlich die Nase. Oder wenn der Friedrich Merz sozusagen das Thema Homosexualität und Pädophilie so zusammenbringt,
ja,
so in einem Aufwasch runtererzählt, sodass eigentlich jeder den Zusammenhang sehen muss, obwohl er ihn sozusagen rein formal ja nicht gemacht hat, aber ist eine sehr geschickte Form, um im Grunde Andersartigkeit zu verknüpfen mit kriminellen Tatbeständen.
Ja, aber gerade, also glaubst du, ein Friedrich Merz sitzt da und das kommt einfach aus ihm heraus, weil er so denkt oder weil das einfach irgendwie bei ihm verankert ist? Oder glaubst du, eventuell könnte das auch damit zusammenliegen, also ich will ja keine Spekulationen hier aufstellen, aber die CDU steht ja immer wieder nicht so gut da, beziehungsweise hat in den letzten Jahren immer wieder Wähler an zum Beispiel rechte Parteien verloren. Glaubst du, sie versuchen vielleicht mit solchen Aussagen wieder auch radikalere Stimmen, die in eine rechte Richtung gehen, zurückzuholen? Oder glaubst du einfach, dass Friedrich Merz sagt das einfach so?
Nein, Friedrich, ich kenne Friedrich Merz, ja.
Ja.
Und ich schätze ihn als einen konservativen Politiker. Der saß da und hat auf die Frage des Journalisten oder der Journalistin hat der geantwortet, so wie es aus ihm rauskam. Es gibt übrigens Leute, die ihn kennen und sagen, das war der Friedrich Merz, wie er lebt und lebt. Das ist im Grunde eine tief verwurzelte Thematik, die in einem solchen konservativen älteren Mann drin ist, der im Grunde das Thema Homosexualität und Pädophilie zusammenbringt. Da bin ich mir bei dem Christian Lindner nicht ganz so sicher, denn er hat den gleichen Witz in leicht abgewandelter Form schon mal im Jahr 2017 gemacht. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das sozusagen eine geplante Pointe war. Das glaube ich beim Merz glaube ich das nicht.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, du hast natürlich auch Situationen und ich tue mal bewusst eine andere Seite rausbringen. Die Sandra Luft hat bei einer Strategietagung nicht der Grünen, sondern der Linken, hat bei einer Strategietagung in Kassel gesagt, wenn wir das 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen. Und der Bernd Rieksinger, der Oberlinke, hat dann gesagt, ich wollte noch sagen, wir erschießen sie nicht, aber wir setzen sie für nützliche Arbeit ein. Also da hast du natürlich sozusagen auf der einen Seite von Konservativen und Liberalen, auf der anderen Seite von linken Politikern, hast du richtige, derbe Kisten, wo du eigentlich dir die Frage stellst, haben die noch den Kontakt mit der normalen Welt? Sind die so in sich drin, wie ich das vermutet habe bei Merz, dass es einfach aus ihm rausbricht? Oder sind das so angelernte Sprüche? Also ja. Irgendwo finde ich Politiker, jetzt ist da ja nichts dabei, wo man sagen kann, da ist was Strafrechtliches. Also etwas, was man juristisch verfolgen kann. Aber es verstößt eigentlich gegen das, was ich ja gute Sitte nenne.
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus ganz vielen Faktoren. Vermutlich auch noch irgendeine alte Schule, aus der man kommt, aber auch halt irgendeine toxische Männlichkeit, die man einfach in den letzten Jahren aufgebaut hat. Aber ich finde das immer wieder so schade und ich frage mich, warum zum Beispiel im Bundestag, du hältst ja auch immer wieder Reden im Bundestag und ich war ja auch letztens mal mit im Bundestag und habe mir das angesehen. Und ich finde es schon krass, und es war kein stark diskutiertes Thema, wo ich jetzt zu Gast war, aber wie viele Zwischenrufe es immer wieder gibt und wie viele Leute da vor Empörungen aufstehen oder anfangen zu schreien und reinrufen. Und so für mich als außenstehender, junger, Heranwachsender wirkt das oft ein bisschen wie so ein Kindergarten. Also wenn du zum Beispiel da im Bundestag stehst, wo ist man automatisch irgendwie mehr geladen? Denkt man, ich muss jetzt da einen raushauen? Oder warum kommt es immer wieder vor, dass gerade dort, an einem eigentlich so geschätzten Ort, ja so herabwertende Sachen gesagt werden?
Also es sind ja zwei Sachen. Das eine sind die Reden. Ja. Die du hältst, und das andere sind die sogenannten Zwischenrufe.
Genau.
Die dir von deinem Publikum entgegenschallen. Also ich gestehe, ich gehöre auch zu denen, die Zwischenrufer sind. Weil du hast ja im Grunde, wenn du deine Rede schon gehalten hast und die Reden der anderen kommen, dann hast du ja keine Möglichkeit mehr, deine Meinung nochmal zum Ausdruck zu bringen, weil dein Ding schon gelaufen ist. Und da ist natürlich der Zwischenruf, ist schon eine Form, deutlich zu machen, dass man da etwas ganz anders sieht oder dass man das für eine falsche Aussage hält. Ja. Also ich finde es interessant, dass du sagst, das ist fast ein Stückchen störend.
Ja, also oft finde ich das. Also ich finde, klar, es gab auch schon Zwischenrufe und darauf dann Antworten, beziehungsweise Konter, die ich total lustig fand und unterhalten fand.
Genau.
Aber in der Regel, naja, also ich will keinen Zwischenruf verbieten, aber oft sind das, also oft finde ich es einfach nur unnötig. Oft sind das ja wirklich Sachen unter der Gürtellinie oder es hält einfach nur gerade die Diskussion auf und weiß ich nicht, ich mag es halt auch, Leute mal ausreden zu lassen.
Ja, ach, das finde ich jetzt eine ganz spannende Sache, ja. Fabian, weil so habe ich über Zwischenrufe noch nie nachgedacht, dass man schlicht und einfach die Reden auch des politischen Gegners oder des politischen Opponenten einfach sozusagen erträgt, ohne Kommentar.
Ja, also ich meine, klar, da wird oft viel auch das weißt du selbst im Bundestag, was da alles erzählt wird und was da oben alles so gesagt und geredet wird, das ist oft schon wirklich, ich sag mal, aus der eigenen Sicht Mist, wo man sich denkt, ach du Kacke, wie konnte diese Person vielleicht gerade überhaupt im Bundestag landen? Aber trotzdem höre ich doch, das sind ja oft auch nur 3-Minuten-Beiträge, 4-Minuten-Beiträge,
ja, genau.
Höre ich doch dazu. Und wenn ich vielleicht das Wort dann ergreifen kann, wo es vielleicht nicht so störend ist, würde ich mal, also so würde ich es machen als Politiker. Aber
ja,
wir kommen auch ein bisschen wieder vom...
Aber du hast ja oft nicht mehr die Möglichkeit, ja, das Wort zu ergreifen, weil deine Redezeit abgelaufen ist.
Ja.
Du hörst dir eigentlich dann sozusagen das, was du als Mist empfindest.
Ja.
Das hörst du dir nur noch an und die Kamera ruht auf dir, du reagierst nicht und das kann durchaus auch als Zeichen des impliziten Einverständnisses gewertet werden. Also insofern ist natürlich die Reaktion schon was Wichtiges, aber du, ich denke da mal wirklich drüber nach und schau da ein bisschen sensibler drauf. Denn offensichtlich geht es nur dir so oder hast du es auch schon bei anderen jungen Leuten festgestellt, dass die sagen, Menschenskinder, was ist das für ein Hühnerstall, wenn mit den Zwischenrufen?
Ja, also ich finde, wie gesagt, muss ich auch nochmal klarstellen, ich finde Zwischenrufe oft auch spannend. Es gibt ja auch YouTube-Videos, wo nur so Compilations, also die besten, ja, Zwischenrufe quasi sind und das ist auch unterhaltend, aber als ich da saß, als ich ja mal 2 Stunden mir das alles angehört habe und halt bei jeder Rede es immer irgendwie 5 Zwischenrufe mindestens gab, weiß nicht, manchmal habe ich mir einfach gedacht, vielleicht muss man da jetzt gar nicht zwischenrufen. Und auch wenn man wirklich einer ganz anderen Meinung ist, vielleicht einfach mal jemanden nach vorne ausreden lassen und in der nächsten Rede, die man hat, darauf eingehen oder weiß nicht, auf Twitter Stellung beziehen. Also ich bin ein Fan von Meinungsfreiheit und klar, die soll man immer äußern. Aber dann steht da zum Beispiel eine Politikerin von den Linken oben und möchte sich für Geflüchtete einsetzen und auf einmal schreit die ganze AfD wieder da rein. So, das ist einfach, ich finde das einfach nicht nice.
Ja, sagen wir mal so einfach. Wobei, das war jetzt ein typisches Beispiel von dir, das geht, wenn dann ein AfD-Politiker aufsteht, dann schreit die ganze Linke. Also die Extremen geben sich in der Empörung beide nichts. Aber du hast natürlich auch recht, da ist viel Schauspiel und gespielte Empörung dabei. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dieses Thema. Der Sandra Luft oder übrigens jetzt auch, ich meine, Tichy, der Journalist, der jetzt den Vorsitz der Ludwig-Erhard-Stiftung niedergelegt hat, weil er in seiner Zeitschrift zugelassen hat, einen richtig sexistischen Artikel. Ich habe mir den gestern auch nochmal durchgelesen. Irgendwo ist es schon so, dass man sich mehr rausnimmt, traut an Sachen zu sagen, die man früher so nicht gesagt hat. Also, dass er beispielsweise über eine sozialdemokratische Politikerin sagt, dass nur ihr G-Punkt sozusagen herausgestochen sei, ja, in ihrer politischen Laufbahn. Das ist schon harter Tobak, wie auch die anderen Anmerkungen, die wir vorher diskutiert haben. Auf der anderen Seite, und das ist ja, ich habe mal irgendwo wo gelesen, dass die Demokratie das beste politische System ist, weil man sie ungestraft beschimpfen kann. So im Grunde jetzt das Übertragen auf die Beispiele, die wir haben, die Meinungsfreiheit ist natürlich schon ein sehr, sehr hohes Gut. Da kann man dann persönlich sagen, hallo, das passt mir nicht, das ist unterste Schublade. Aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch ein Kennzeichen von guter politischer Qualität, dass wir in einem Land leben, wo so etwas gesagt werden kann.
Ja, klar. Also ich sehe deinen Punkt, aber natürlich auf der anderen Seite freue ich mich nicht darüber, wenn ich wieder irgendwelche sexistischen Äußerungen gerade von hochrangigen Politikern höre. Wo ich gerade auch nochmal drüber nachgedacht habe, ich meine, momentan, gut, wird auch immer noch viel über das Thema diskutiert, aber nicht mehr so viel wie ja noch vor ein paar Monaten, wo wir auch eine Podcast-Folge gemacht haben, über den, also wer wird quasi der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin, wer ist quasi der Kandidat der CDU oder die Kandidatin. Und da war ja Friedrich Merz auch, ich weiß nicht, ob er bei dir damals ein Favorite war, ich kann mich gerade irgendwie gar nicht mehr richtig dran erinnern.
Ich habe ihn schon, also ich schätze seine knorrig konservative Art schon, ja.
Ja, doch, ich wollte gerade sagen, du hast ja auch gesagt, du kannst ihn dir vorstellen, aber gerade bei solchen Aussagen, also natürlich ist Politik und gerade wenn du Kanzler bist, geht es nicht nur um Themen wie Frauenrechte, Sexismus und LGBTQI plus Rights und also das verstehe ich, klar, aber möchte ich jemanden wie Friedrich Merz, der scheinbar nicht wirklich einen Plan davon hat und einfach nur dämliche Behauptungen raushaut und wie gesagt Pädophilie da in einen Topf schmeißt, will ich den als Bundeskanzler haben? Also ich zum Beispiel könnte da jetzt nicht so hinterstehen. Ich könnte jetzt nicht sagen, hey, yippie, yeah, wir haben Friedrich Merz als Kanzler gewählt. Ich weiß, ich spüre da keine Euphorie. Eher so ein bisschen Ekel.
Ja, und dann wirst du ja politisch reagieren. Und dann wirst du sagen, ist mein Ekel so groß, dass wenn er je von der CDU aufgestellt würde, dass du diese Partei wählst oder nicht wählst. Nee, also du hast dann sozusagen deine politische Reaktion ist ja dann auch deine politische Freiheit, die du hast. Aber ich finde es, also es gibt sozusagen jenseits von persönlicher Betroffenheit oder Ekel oder unterste Schublade, gibt es oben drüber so etwas, wo ich sage, ich finde es schon toll, dass in diesem Lande die Meinungsfreiheit auch für idiotische Aussagen, für schmutzige Aussagen, wie auch immer, dass dieses Land sozusagen diesen im Artikel 5 Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit so sozusagen vertritt, dass dieses gesagt werden kann. Denn die Alternative, ich meine, man muss es ja auch mal andersrum diskutieren, was wäre denn, wenn politisch missliebige oder kulturell missliebige oder was Frauen betrifft, missliebige Kommentare, wenn es da eine Macht gäbe, die im Grunde das zensiert oder verbietet, dass so etwas gesagt wird. Ja, Zensur, in was für eine Gesellschaft wachsen würden wir dann reinwachsen?
Ja, in eine definitiv schreckliche. Und wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt absolut. Und eine Zensur auch bei solchen Kommentaren wäre nicht angebracht und auch nicht mit der Demokratie, in der wir leben, vereinbar. Nur wünsche ich mir halt immer, dass auch wenn diese Politiker quasi sagen dürfen, was sie wollen, dass sie halt einfach so einen Schwachsinn nicht weiterhin sagen. Das, also klar, ist auch wieder meine Meinung, aber es ist einfach sexistisch, es ist einfach altes, toxisches Männerdenken und ich finde, wir brauchen sowas gerade auf den großen politischen Bühnen nicht. Weißt du, ich moderiere oft etwas kleinere Formate von den Öffentlich-Rechtlichen und ich achte in jedem Satz darauf, dass ich richtig gender, also dass ich dann zum Beispiel sage Lehrer und Lehrerin oder Studierende und nicht Studenten und, also nicht Studenten oder ich könnte auch Studenten und Studentinnen sagen, aber das weißt du, dass ich einfach, dass ich da drin richtig bin, in teilweise Beiträgen, die dann vielleicht nachher nur in Anführungszeichen ein paar tausend Leute sehen. Und solche hochrangigen Politiker, die wissen, dass sie damit hunderttausende Menschen mindestens ansprechen, wenn nicht sogar Millionen, die sagen einfach so einen Stuss. Die sagen einfach so, das macht mich ein bisschen traurig und auch wütend. Warum achte ich denn so penibel darauf mit meinen 20 Jahren für meine Online-Formate, während das gewählte hochrangige Politiker sind, die da auf Bühnen stehen und dann sowas sagen? Also, wieso ist das denn so und wieso wirft man dann mir und meiner Generation vor, dass wir ja politisch gar keine Ahnung hätten und dass wir erstmal ein bisschen uns quasi entweder bilden müssten oder arbeiten müssten, um überhaupt mitreden zu dürfen, aber diese Menschen, die ja scheinbar schon alles geleistet haben, um jetzt da oben stehen zu können, die hauen sowas raus. Also das ist der Punkt, der mich an solchen Sachen immer wieder so ein bisschen wirklich leicht aggressiv macht.
Ja, du, gestern hat mir auf LinkedIn jemand geschrieben, dessen Meinung ich nicht halte, dann soll ich doch mit dem blauhaarigen jungen Mann weiter mein Kindergeschwätz machen. Ah. Also so, und dann natürlich bin ich da auch drüber gestolpert, habe mir übrigens auch überlegt, ob ich mich so von dem entfreunde auf LinkedIn. Da dachte ich mir, nö, es ist gut. Also ich was weißt du was ich spreche eigentlich jetzt über die innere Toleranzbandbreite.
Ja.
Weniger im Sinne, dass ich eine Sache schlucke.
Ja.
Sondern dass ich respektiere, dass der andere das Recht hat, ein beschissenes, unmöglichen Kommentar zu machen und er oder sie trotzdem das Recht hat, weil wir in einer Demokratie leben. Mir geht's übrigens auch so, dass ich in schon früher, als ich noch Personalchef war, dass ich immer gesagt habe, liebe Mitarbeiter und liebe Mitarbeiterinnen.
Ja.
Und darauf geachtet habe, auch wenn in Fabriken einer Continental AG zu 95% Frauen nicht beschäftigt waren, sondern das sind halt Männerfabriken gewesen, ist es mir wichtig gewesen, dass ich selber mit meiner Sprache achtsam umgehe. Es gibt aber halt auch Menschen, die hauen einen Bolzen raus. Wahrscheinlich, wenn du die Bierzeltreden aller Politiker angucken würdest, noch vor wenigen Jahren,
ja.
da wäre Sexismus und Rassismus wäre wahrscheinlich gang und gäbe gewesen in fast jeder Rede.
Ja, ne, weil, ja,
also unser Level an Sensibilität steigt ja in unserer Gesellschaft.
Ja, was ich auch ganz gut finde gerade bei solchen Themen. Also ich bin, wie gesagt, großer Fan von Humor, habe ja früher auch Comedy-Videos gemacht und
ja, wusste ich gar nicht.
Bin auch ein Fan von Satire und schütze da auch immer quasi das Recht auf Satire, aber ich schütze nicht. Beziehungsweise ja, Meinungsfreiheit ist super toll, aber für mich ist es keine Kunst, wenn man einen Witz darauf aufbaut, lediglich ein Geschlecht in ein dunkles Licht zu stellen oder sich darüber lustig zu machen, einfach nicht die gleichen Chancen hat wie das Geschlecht, was man gerade hat. Also dass du einfach als Mann das auch. Also ich finde das dann, es ist einfach, dieser Witz geht verloren, weil wir einfach vor Augen auch dadurch ein bisschen natürlich wieder gezeigt bekommen, da ist ein Problem. Da ist, dass ein Lindner auf der Bühne steht und zur Verabschiedung so etwas raushaut als Mann, zeigt nur mal wieder, dass wir da ein Männerproblem haben. Und das finde ich auch, oder gerade hier, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Serdar Somuncu, dieser Comedian. Kennst du den?
Nein, aber erzähl mir.
Schon seit Jahren relativ bekannt, auch im deutschen Fernsehen, hat bei der Heute-Show immer wieder wieder mitgemacht und hatte auch, ich fand früher teilweise echt ein ganz gutes Programm, immer mal wieder. Also die so Beiträge, die ich mir da mal angeguckt habe und so ein paar Videos von ihm, die waren eigentlich oft sehr, sehr stark und gut. Und der hat jetzt auch was total Sexistisches rausgehauen. Ich glaube, in einem Podcast, wo er zu Gast war, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall immer wieder auch.
Ich habe das gelesen. Aber wieso kommst du eigentlich immer auf Männer? Ich habe ja vorher über die Sandra Luft gesprochen, die von darüber gesprochen hat, dass man 1% der Reichen erschießen soll.
Ja, ich komme.
Also, Augenblick, ich verstehe, dass du, das ist halt, ich sage mal, wenn man eher ein Stückchen politisch links steht oder grüner oder wie auch immer steht, dann spricht man häufig sozusagen über die Macho-Kultur. Aber aus dieser Ecke kommt manchmal auch ziemlich böses Gerunze raus.
Ja, nein, ich wollte das jetzt nicht bewusst ausblenden. Ich war nur noch zu tief in diesem Sexismus, Merz und Lindner-Ding.
Natürlich
gibt es auch Aussagen, die genauso schrecklich sind, auch von linker Seite. Auch natürlich, also dass man 1% der Reichen erschießen soll, ist, also ich weiß ja, aus welcher Problematik auch ihr Kommentar herauskam, also aus diesem, dass 1% ja irgendwie genauso viel Ressourcen verbrauchen wie 50%, also der restlichen Bevölkerung, der ärmeren Bevölkerung. Aber natürlich geht das nicht. Also das ich meine, was ein Schwachsinn. Also wenn wir in einer Welt leben würden, in der wir 1% der Reichen einfach, also sorry, da bin ich aber auch dann nicht links genug für. Es gibt wahrscheinlich Ultra-Links-Extreme, die auch so weit gehen würden und diese Superreichen erschießen würden, aber ich bin da immer noch so ein bisschen positiver gestimmt. Ich denke, da kann man das Problem, kann man,
naja,
also mit Gewalt wird man es nicht lösen können.
Sonst hätten wir tatsächlich ein bisschen Problem im Podcast. Aber, ja. Aber im Grunde wird ja, was ich damit ansprechen möchte, ist ja. dass natürlich überwiegend sozusagen diese alten weißen Männer, und jetzt sage ich dir, ich bin 71, mir haut manchmal Männer wie Mann wie Frau einen Kommentar hin, so nach wo im Grunde nicht mehr auf die Sache eingegangen wird, was ich gepostet habe, sondern nur noch, ja, wie so ein alter weißer Mann, und haut mir das sozusagen richtig, und das tut weh. Ja. Das macht nämlich auch das, man fühlt sich verachtet für etwas, was man nicht beeinflussen kann. Denn ich kann für meine Hautfarbe nichts, ich kann für mein Alter nichts, ich kann für mein Geschlecht nichts. So, also ich würde da gerne aus so einem solchen Stereotyp möchte ich gerne ausbrechen und fühle mich immer wieder darin verfangen. Also das ist auch nicht so. Da musst du auch aufpassen, dass du nicht in diese Rille reingehst.
Ja. Nee.
Ja.
Das, also du sprichst das ja auch schon richtig an, im Endeffekt werden da auch einfach Menschen in einen Topf geworfen, die so verschieden sind, basierend auf einem Merkmal, also so wie das Lindner mit, ich sag mal, allen Frauen macht, oder wie ein Merz auf einmal Homosexuelle und Pädophile in einen Topf schmeißt, kannst du ja auch nicht einfach sagen, dass nur weil jemand wohlhabend ist, diese Person ein ganz schlimmer Mensch für diesen Planeten ist. Oder ja, natürlich nicht alle weißen Männer, älteren Männer im Anzug in hohen Führungspositionen sind schlecht irgendwie für zum Beispiel auch das Thema Frauenbewegung. Gerade du, und das erwähnst du ja auch immer wieder oft, hast ja auch viel dafür getan, sei es zum Beispiel bei der Telekom, aber auch weiterhin in der
Politik. Ja, aber selbst wenn ich es nicht getan hätte,
dann hätte ich in diesen Topf geworfen. Nein, ja, was
ja, dann? Verstehst? Also das ist ja eigentlich passiert da etwas,
ja,
dass eine Frauenbewegung und ihre und männlichen und weiblichen Unterstützer, dass die im Grunde beginnt, die andere Seite auch mit solchen Stereotypen zu belegen, über die sie selber so klagen.
Ja, und dann natürlich, dann kommt von der anderen Seite, also da ist man ja oft dann auch ein bisschen, fühlt sich provoziert und angegriffen, und klar kommen dann da auch schärfere Töne, und am Ende streiten sich alle wieder und man kommt zu nichts. Also ich bin ein großer Fan von Diskussionen, und ich liebe das, dass wir auch so verschiedene Parteien haben, aber oft, also gerade wie gesagt mit solchen so krassen, radikalen und wirklich am Thema oft vorbeischlitternden Aussagen, weiß ich nicht, ob man da auch seinem Amt, dass man oft inneträgt, ja, ob man da gerecht wird. Also,
ja, das ist eine legitime Frage.
Weißt du, was ich meine?
Also du erwartest im Grunde von einem Amtsinhaber oder von einem Kandidaten für ein Amt oder einer Kandidatin, erwartest du ein bestimmtes Verhalten, dass sie bestimmte gesellschaftliche Normen einhalten.
Ja, du darfst offen sein. Du musst nicht immer im perfektesten Deutsch jetzt sprechen. Du musst nicht immer irgendwie eine gehobene Sprache an den Tag legen. Du musst da nicht durchgehend fachsimpeln. So, man darf auch einfach mal seine Meinung natürlich auch als Politiker und Politikerin frei raussagen. Und ja, man darf auch mal schärfer im Ton werden. Aber Beleidigungen, sexistische Kommentare oder eben auch, ich sag mal, die Ankündigung eines Massenmordes, kann man auch ja, mal ein bisschen das Feuer rausnehmen.
Als die Andrea Nahles nach der letzten Kabinettssitzung, als sie dann ausgeschieden ist als Arbeitsministerin, und da fragte sie ein Journalist ein bisschen wehmütig, und dann sagt sie, ab morgen kriegen die in die Fresse.
Ja.
Also so, eigentlich hat sie da den Wechsel vollzogen von einer sozusagen politisch zivilisiert redenden Arbeitsministerin, hat sie den Wechsel vollzogen zu einer kämpfenden Politikerin für sozial benachteiligte Schichten und hat eine Sprache gewählt, von der sie glaubte, dass die in dieser sozialen Schicht ankommt.
Ja,
die Fresse polieren oder sie kriegen eine in die Fresse.
Ja.
Also da hat das Bildungsbürgertum der Republik hat aufgejault Ja. Aber möglicherweise, was wir ja nicht wissen, denn wir sind ja auch in unseren sozialen Käfigen drin.
Ja.
Möglicherweise ist das eine Sprache, die in anderen Schichten gut verstanden wird.
Nee, auf jeden Fall. Und ich bin, deshalb meinte ich auch gerade eben, ich finde, man muss nicht immer nur fachsimpeln. Aber was ich nochmal hier zum, was ich nochmal sagen wollte, man muss auch nicht, so Grenzen immer überschreiten, so ekelhafte Grenzen. Ja. Also du kannst ja einfach ein Statement raushauen, aber du musst einfach, und das ist vielleicht was viele Männer einfach noch lernen müssen, du musst gar nicht sexistisch sein, um deine Rede gut irgendwie zu beenden. Oder du musst nicht sexistisch sein, um irgendwas zum Ausdruck zu bringen. Du kannst einfach sprechen und das auch in einfachen Worten für auch, ich sag mal dann, vielleicht auch Menschen aus nicht so guten Bildungsschichten, kannst du es so rüberbringen, aber sag doch nicht so einen Scheiß.
Ja, also so. Ich erlebe heute unsere Rollen fast ein bisschen verdreht. Ja. Du bist im Grunde, also ich bin halt jemand, ich sage, ja, was der Friedrich Merz gesagt hat, das hat mir gar nicht gepasst, und was Christian Lindner gesagt hat, auch nicht.
Ja.
Und die Andrea Nahles damals auch nicht. Finde ich nicht gut, Komma, aber ich bin glücklich darüber, dass wir in einem Lande leben, wo sie das sagen dürfen und wo es niemand gibt, der ihnen von Staats wegen dann die Fresse poliert.
Ja, das sehe ich ja auch so, da stimme ich dir ja auch zu.
Ja, aber ich glaube, wir laufen manchmal dann auch Gefahr,
ja,
im Reden über den Stil zu, ja, vergessen, wie toll es ist, dass wir ein Land haben, wo Meinungsstreit oder, denn wir reden ja über Meinungsfreiheit, wir reden nicht über Wahrheit. Wir reden über Sichtweisen, über Meinungen, über Werturteile. Und dass diese Meinungsvielfalt ist keine Störung des Zusammenlebens, sondern sie ist ein echter Teil unseres demokratischen Zusammenlebens. So, und da gehören wahrscheinlich auch schmutzige Töne auch dazu, und die mögen uns nicht gefallen, aber sie sind ein, ich sag mal so, sie sind ein Stresstest,
ja,
für unsere Demokratie.
Ja, und ich wollte sagen, ein Test ist ein gutes Stichwort, weil ja auch auf diese Aussagen reagiert wird und reagiert werden muss. Also so ein Lindner sagt ja nicht einfach mal so etwas und es passiert nicht, sondern es war ja innerhalb von wenigen Stunden auf Twitter eine große Diskussion. Es gab schon die ersten Artikel, die online, ja, gehen, und das schätze ich ja auch sehr. Also natürlich, da stimme ich dir vollkommen zu, Lindner darf das sagen, aber genauso gut darf man dann Lindner ja natürlich auch dafür kritisieren,
natürlich,
und anprangern, so weit, dass Lindner schon nach wenigen Stunden sich auch zu Recht gezwungen fühlt, ein Statement rauszuhauen und sich dafür die Aussage zu entschuldigen, und ja auch merkt, oh, da habe ich vielleicht auch jetzt mal was gesagt, was jetzt nicht so klug war, was vielleicht gar nicht so gut ankam. Also hoffe ich, dass er vielleicht so eine Lehre daraus zieht. Nein, also ich glaube, damit können wir es auch ganz gut den Podcast hier mal zu Ende bringen. Meinungsfreiheit ist wichtig. Nur Fabian nervt es, wenn er immer wieder die gleiche dämliche sexistische Meinung hört.
Das, ja,
aber da kann ich ja meine Meinung immer wieder auch dann dagegen bringen. Also es ist die Diskussion endet
und,
ja nie.
Aber und
ist ja
Thomas, super. Thomas sagt, Meinungsfreiheit ist das wichtigste Gut in unserer Demokratie.
Ja.
Und es nervt ihn brutal, wenn er immer wieder als alter, weiser Mann bezeichnet wird.
Okay, dann verabschiede ich mich jetzt mal vom alten, weißen, nein. Ich wünsche natürlich allen da draußen noch einen schönen Sonntag. Und mich würde es mal wieder freuen, auch wenn wir hier zum Thema die Meinung und die Kommentare von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bekommen.
Ja.
Vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die auch sagen, nein, solche Aussagen dürfen strikt von Politikern und Politikerinnen nicht mehr getroffen werden. Vielleicht gibt es aber auch welche unter euch, die sagen, hey, weiß ich nicht, vielleicht früher war Politik härter, man muss einfach wieder mal auch mehr zu schärferen Tönen greifen. Schreibt uns eure Meinung gerne mal überall, wo ihr uns erreichen könnt. Gebt dem Podcast auch eine positive Bewertung, würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir hören uns wieder nächste Woche.
Bis dann, tschüss.
Tschüss, ciao.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.